ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Heute mit einem Stück, das irgendwie in keine Kategorie passt, das auch noch unvollständig ist, aber dennoch höchst originell, nämlich Bachs Hochzeitsquodlibet.
Was sind das für große Schatzen, die dort schwingen auf der See?
Und erscheinen immer größer, weil sie näher kommen her.
Ist es Freud oder Feind, oder wie ist es gemeint?
Was muss ich von Felder erblicken, sagt mir, wer wird dort herein?
Trägt ein großes Rad am Rücken, der Henker muss gestorben sein.
Ei, wie reich der Kerl so dumm,
hat einen Trauermantel um,
hat einen Trauermantel um.
Ergo tanto instantius debemus fugeret erena, quanto velocius auf
caducat va,
caducat va.
Ja, bei dieser Komposition von Johann Sebastian Bach, da tappen wir ganz schön im Dunkeln, denn wir haben eigentlich in seinem Gesamtwerk nichts Vergleichbares. Gerade deshalb ist dieses Hochzeitsquodlibet aber natürlich auch sehr interessant für eine Besprechung in unserem Podcast. Wir hatten ja schon etliche Trauungs- oder Hochzeitskantaten und weitere werden auch noch folgen. Aber hier handelt es sich nicht um eine Kantate. Es gibt zum Beispiel bis auf dem Basso Continuo überhaupt keine Instrumente. Und es ist vor allem vom Text alles sehr rätselhaft. Aber mal der Reihe nach, Michael, vielleicht können wir erst mal klären, aus welchem Anlass könnte das Stück zu welcher Zeit entstanden sein? Sind gleich zwei Fragen.
Ja, also lieber Bernhard, es ist ein wahnsinnig spannendes Stück und ganz vieles wissen wir über das Hochzeitsquodlibet nicht. Auch der Titel Hochzeitsquodlibet ist praktisch von der Nachwelt erfunden, aber es heißt doch ziemlich klar in dem Text, große Hochzeit, große Freuden. Also die Stoßrichtung ist eine Hochzeit und ist ein fröhliches Zusammensein. Und dass man diesem Werk den Titel Hochzeitsquodlibet gegeben hat, hängt, glaube ich, damit zusammen, die Bach-Familie, die ja bekannt war als eine breite Musikerfamilie, die auch gerne Feste gefeiert hat, da sollen ja diese Quodlibets eine große musikalische Spezialität gewesen sein. Unser wichtigster Zeuge ist da Johann Nikolaus Forkel, der erste Bach-Biograf, der noch mit den beiden ältesten Söhnen Johann Sebastian Bachs, also Wilhelm Friedemann und Karl Philipp Emanuel, korrespondiert hat. Der schreibt über diese Zusammenkünfte Familienfeste, und das kann auch gelten natürlich für Familienhochzeiten der Bäche, die Art und Weise, wie sie, also die Bach-Familie, die Zeit während dieser Zusammenkünfte hinbrachten, war ganz musikalisch. Da die Gesellschaft aus lauter Kantoren, Organisten und Stadtmusikanten bestand, die sämtlich mit der Kirche zu tun hatten und es überhaupt damals noch eine Gewohnheit war, alle Dinge mit Religion anzufangen, so wurde, wenn sie versammelt waren, zuerst ein Choral angestimmt. Von diesem andächtigen Anfang gingen sie zu Scherzen über, die häufig sehr gegen denselben abstachen. Sie sangen nämlich nun Volkslieder, teils von possierlichem, teils auch von schlüpfrigem Inhalt, zugleich miteinander aus dem Stegreif so, dass zwar die verschiedenen extemporierten Stimmen eine Art von Harmonie ausmachten, die Texte aber in jeder Stimme anderen Inhalts waren. Sie nannten diese Art von extemporierter Zusammenstimmung Quodlibet und konnten nicht nur selbst recht von ganzem Herzen dabei lachen, sondern erregten auch ein ebenso herzliches und unwiderstehliches Lachen bei jedem, der sie hörte. Und diese Charakterisierung eines Quodlibets, also auch mal schlüpfriger Inhalt, regt zum Lachen an, es macht vielleicht auch nicht alles immer so richtig Sinn. Das passt total tatsächlich zu diesem Musikstück. Was nicht so sehr dazu passt, wir haben hier jetzt nicht in dem Sinn ein Quodlibet, wo wirklich unterschiedliche Melodien parallel gesungen werden und dann doch ein großes Ganzes ergeben.
Also nicht da, wie bei C, A, F, F, E, E.
Genau, sowas. Oder bei dem berühmten Abschluss der Goldberg-Variation, ja, wo Bach das in der Instrumentalmusik vorführt.
Kraut und Rüben, genau.
Ja. Und deswegen würde ich, wenn wir jetzt so theoretisch bleiben, gern mal noch eine andere Definition Quodlibet vorlegen. Die stammt vom damaligen Leipziger Literaturpark. Papst Johann Christoph Gottsched. Der hat in den 1720er Jahren seine berühmte kritische Dichtkunst vorgelegt. Und da gibt es eben ein Kapitel, das handelt von den Sinn- und Scherzgedichten. Und da beschreibt er Folgendes. Endlich kommt auch die Reihe ans Quodlibet. Dieses ist nichts anderes als ein Mischmasch von einer Menge kleiner Satiren, die ohne Ordnung und Zusammenhang aufeinander folgen. Man nimmt dazu gemeiniglich eine ungleich lange Art von Versen, die man madrigalische, rezitativische oder die Poesie der Faulen nennen könnte. Diese ist der ungemessenen Freiheit der Gedanken, die in Quodlibetten herrscht, am bequemsten. Wollte man aber ein Quodlibet zum Singen machen, so müsste man es wohl in Strophen abteilen, die einander gleich wären und sich zu einer gewissen Melodie schicken. Viele meinen, ein Quodlibet müsse nur ein Haufen ungereimter Einfälle ohne Sinn und Verstand. Eine Vermischung der widrigsten Dinge mit einem Worte, die Geburt eines rasenden Gehirnes sein. Allein, wenn das wäre, so müsste man die Meister der Quodlibete in den Tollhäusern suchen. Nein, es muss kein Wort vergebens darin sein, sondern eine kleine Satire in sich schließen. Gesetzt, dass sie bisweilen nur von wenigen Personen, die um die Sache wissen, verstanden würde. Und das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz passgenaue Charakterisierung von unserem Text. Wenn man den nämlich liest, ist es wirklich teilweise eine Aneinanderreihung von augenscheinlich nicht zusammengehörenden Gedanken. Mhm. Und zugleich bemerkt man das auf Schritt und Tritt. Es ist voller Anspielungen, die wahrscheinlich wirklich nur die Eingeweihten verstanden haben.
Bleiben wir doch mal gleich bei diesem Text ein bisschen, bevor wir vielleicht noch auf die Quellensituation eingehen. Aber das ist jetzt, weil wir gerade dabei sind, ja wirklich bezeichnend. Wenn man diesen Text jetzt so runterliest, der ist übrigens auch ziemlich lang, dann denkt man, nee, also das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Ja? Also es gibt doch überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, ja. Ja? Soll ich mal eine kleine Textprobe geben? So
bitte, lies mal was. Ja? Lies mal was.
Wer in Indien schiffen will, findet bei mir der Schiffe viel. Ich bin eben kein Schiffersflegel, brauche weder Mast noch Segel. Wie man in dem Texel tut, denn ein Backtrog ist ebenso gut. Und so weiter und so fort. Ja, hä?
Wer in Indien schiffen will, sind bei mir der Schiffe viel. Ich bin aber kein Schiffersflieger.
Brauche weder Mast noch Segel. Brauche weder Mast noch Segel. Brauche weder Mast noch Segel.
Wie man in dem Texel tut,
denn ein Backtrog ist ebenso gut.
Michael, kannst du uns irgendwie helfen oder ist vielleicht Gottsched genau, was du gerade vorgelesen hast, die Erklärung?
Ja, also ich glaube schon, dass Gottsched die Erklärung ist. Natürlich lesen wir diesen Text immer wieder und versuchen eben die Anspielung zu entschlüsseln. Also tatsächlich, die Ostindienfahrt, die spielt offensichtlich eine Rolle. Ganz oft werden auch irgendwelche Ortschaften oder Landschaften in Brabant oder im Holländischen erwähnt und der Backtrog, also in dem man ja praktisch den Brotteig normalerweise anrührt, der ist offenbar verwendet worden von jemand, um damit gewissermaßen Schiff zu fahren und das hat nicht funktioniert. Eine Salome wird drin erwähnt und tatsächlich Bachs älteste Schwester ist eine Maria Salome Wiegand, also verheiratete Wiegand. Die hat im frühen 18. Jahrhundert, ich glaube 1702 oder 30 nach Erfurt verheiratet. Allerdings zu früh für das Hochzeitsquodlibet, das muss ich nämlich auch noch erzählen. Natürlich müssen wir hier Kriminalistik in jeglicher Hinsicht betreiben. Also nicht nur in den Text schauen, da irgendwelche Hinweise finden zum Entstehungsanlass, sondern natürlich wird das Papier durchleuchtet. Mhm. Und ganz wichtig, also das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, leider ist das Stück unvollständig überliefert. Also wir haben 12 beschriebene Notenseiten, aber das Stück geht eben nicht am Beginn los. Der Beginn lautet, was sind das für große Schlösser, die dort schwimmen auf der See und erscheinen immer größer, weil sie näher kommen her. Und am Schluss heißt es irgendwie, seid freundlich eingeladen zum Topfbraten. Ei, was ist das für eine schöne Fuge? Aber es kommt keine Fuge, sondern da ist schlichtweg das Manuskript eben torso. Es fehlen wahrscheinlich mindestens 4, wenn nicht 6 Seiten, die das Stück irgendwie noch mindestens abgeschlossen hätten. Und wenn man sich das Papier anschaut, stellt man fest, es ist eine Papiersorte, die nach Mühlhausen gehört. Und in Mühlhausen ist der Bach eben von Sommer 1707 bis 1708 gewesen. In der Zeit hat er selbst auch geheiratet. Ja, im Herbst 1707 heiratet er ja seine Cousine, die Maria Barbara, die Tochter von Johann Michael Bach, dem Gärener Stadtschreiber. Und man hat schon immer versucht, das mit Bachs eigener Hochzeit in Verbindung zu bringen, aber das ist auch nicht so ganz schlüssig. Bach ist ganz klar der Schreiber und er hat es in Mühlhausen abgeschrieben. Es ist auch eine Reinschrift, ja. Aber vielleicht hat er es auch gar nicht komponiert oder vielleicht nicht allein komponiert. Vielleicht ist es auch am Ende eine Gemeinschaftsarbeit von mehreren. Also es bleibt da ganz viel offen, was ich immer total interessant finde. Es heißt in einer Textzeile, in diesem Jahre haben wir zwei Sonnenfinsternissen. Und da gehen natürlich die Wissenschaftler und die Astronomen völlig steil, indem man jetzt guckt, in welchem Jahr gab es tatsächlich zwei Sonnenfinsternissen. Da hieß es lange Zeit in älterer Literatur, ja genau 1707 ist das gewesen. Tatsächlich stimmt das aber nicht. In 1707 gab es keine vollständigen Sonnenfinsternissen. Inzwischen hat man das nochmal genau überprüft. In 1708 gab es tatsächlich zwei. Das heißt, also 1708 würde vielleicht ganz gut funktionieren. Dann gibt es tatsächlich an ein, zwei Stellen noch Momente, wo plötzlich vom Deutschen ins Latein übergegangen wird. Hast du die Stelle gerade parat von dem Dominus Johannes?
Ja, Dominus Johannes, Citatur ad rectorem magnificum hora pomeridiana secunda propter ancillam in corona aurea.
Punkt. Ja, also du bist hervorragend, lieber Bernhard.
Ja, ich übersetze es aber jetzt nicht.
Die Übersetzung, die habe ich mir jetzt mal schlichtweg aus dem kritischen Bericht zur neuen Bach-Ausgabe, also ganz amtlich hergeholt. Da heißt es praktisch, der Herr Johannes wird wegen der Magd in der Goldenen Krone um 2 Uhr nachmittags zum hohen Rektor zitiert. Mhm. Was soll das jetzt schon wieder? Und hoher Rektor, ich meine, das könnte tatsächlich auf Erfurt deuten. Erfurt ist Universitätsstadt und ein Rektor einer Universität war sicherlich ein hoher Rektor. Ob jetzt die Rektoren der Schulen in Mühlhausen oder in Arnstadt auch als hohe Rektoren hätten bezeichnet werden können, weiß ich nicht. Aber die Magd in der Goldenen Krone, also in der Corona Aurea, das klingt mir ja tatsächlich nach einem Gasthof. Mhm. Und es gibt tatsächlich in Arnstadt den Gasthof Goldene Krone. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht ermitteln können, ob es auch eine Goldene Krone in Erfurt oder in Mühlhausen gab. Aber vielleicht ist das auch noch ein Anhaltspunkt. Mhm. Also kurzum, es ist eben voller Anspielungen, es ist voller Sprachwitz. Es hat auch dann so Momente, wo einfach ein Gedanke endlos fortgesponnen wird.
Das klingt fast wie so eine Litanei in der Mitte, nicht? Wenn da immer wieder große Hochzeit, großer Degen, große Richter und so weiter.
Ja, also das geht richtig weit. Mhm. Ne? Große Kugeln, große Kegel, große Bauern, große Flegel, große Jungfern, große Kränze, große Esel, große Schwänze, große Lachen, groß Gepatsche, große Frauen, groß Geklatsche und so weiter. Also das ist so ein richtiges Reinsteiger. Ja.
Große Richter, große Bütte, große Hunde, große Knittel, große Väter, große Söhne, große Gaschen, große Zähne.
Aber man kann sich eben, das ist das Tolle, hier so richtig vorstellen, wie die sich gegenseitig berauschen, Party feiern und die Stimmung einfach immer besser wird und der Alkoholpegel genauso kontinuierlich steigt.
Lassen wir doch jetzt mal den Text ein bisschen beiseite und schauen mal, was Bach eigentlich musikalisch draus gemacht hat. Du hast ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, wie das Quodlibet hier begriffen werden kann, diese Bezeichnung. Mhm. Wie ist es denn nun musikalisch?
Na, es ist wahnsinnig schlicht. Dahingehend, dass die alle eigentlich singend plappern. Also das ist alles ganz syllabisch, ja. Und es ist wirklich wie so eine Art Ariettenrezitativ, also was mehr gesungen als gesprochen klingt. Dann gibt es immer mal kleine Abschnitte, da wird es dann wirklich arioser. Wie gesagt, die Fuge, die im Text erwähnt wird, die vermisst man. Ja. Aber das Ganze ist eben wirklich eine wilde Abwechslung von inhaltlichen, aber auch musikalischen Gedanken.
Willst du mir kein Licht anzünden, will ich wohl im Fenster finden.
Ist das schlimm, dass Frauen zimmern, ist doch der Backdruck noch viel schlimmer.
Ja, das war also so ein kleiner Ausschnitt mal mitten raus aus diesem Hochzeitsquodlibet. Du hast am Anfang gesagt, es gibt immer wieder auch so Bezüge zur Volksmusik. Mhm. Spürt man das denn hier auch?
Ja, also viele der Melodien kommen einem bekannt vor, ohne dass man sie dann wirklich in den konkreten Fällen festmachen kann. Es sind einfach so melodische Floskeln, die einfach zur Volksmusik gehören. Und man kann da jetzt manchmal irgendwelche Parallelen zu einschlägigen, uns heute nicht mehr bekannten Volksliedern aus dem mitteldeutschen Raum finden. Ob die dann immer wirklich gemeint sind konkret oder ob das einfach nicht sozusagen Floskeln waren, die in der Luft liegen, das ist schwer zu entscheiden.
Ich würde gerne abschließend fragen, Michael, ist das jetzt reine Spaßmusik oder gibt es hier, wenn es Bach geschrieben hat, dann doch schon so ein wenig die Handschrift dieses Komponisten zu hören? Also man muss ja bedenken, wenn Mühlhausen, dann ist das die gleiche Zeit wie die berühmte Ratsberg-Kantate Gott ist mein König oder wie Aus der Tiefen.
Naja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, also es ist schon gut gemacht, es ist witzig, es ist, wenn es gut aufgeführt wird, wahnsinnig unterhaltsam und ich finde auch die Proportionen und das Timing und so, das stimmt alles und dennoch sind die Kunstgriffe, die hier angewandt werden, auf einem weit niedrigeren Niveau als jetzt in diesen großen Kantaten. Und ich würde jetzt mal noch einen Vergleich ziehen. Es gibt ja von Bachs großen Idol von Familienseite her, dieser Johann Christoph Bach, der Eisenacher Stadtorganist, also sein Großonkel, gibt es ja diesen sogenannten Hochzeitsdialog »Meine Freundin, du bist schön«. Ein ganz breit angelegtes Stück, wo erstmal lange Zeit so eine Art Dialog zwischen Braut und Bräutigam stattfindet. Texte aus dem Hohelied. Und dann geht das über in ein auskomponiertes Besäufnis. Esset meine Lieben und trinket meine Freunde und werdet trunken. Und das wiederholt sich und wiederholt sich und die Figuren werden immer schneller und virtuoser. Und da merkt man wirklich in der Musik, wie der Alkoholpegel steigt. Und am Ende dann ein ganz wunderbar figurierter Choral. Da ist auch also das Kunsthandwerk in diesem Werk unglaublich. Damit gibt es eine traumhaft schöne Chaconne für Solosopran und Violine. Sagen wir mal, so ein besonderer handwerklicher Moment fehlt im Hochzeitsquodlibet. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, das Stück ist unvollständig überliefert. Vielleicht wäre ja dann am Ende diese Fuge auf einen Besäufnistext oder auf Gottes Segen gewesen und es wäre plötzlich der ganz, ganz große, auch handwerkliche Knaller. Da müssen wir ein bisschen fair sein hier. Was ich aber versprechen kann, also jeder, der sich das Stück in einer gelungenen Aufführung anhört, der kriegt die Melodiefloskel nicht los. Es sind alles Ohrwürmer. Es ist zugleich ein großer Spaß, wie die sich da alle ins Wort fallen und so weiter. Also dieser Komponist, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wirklich Bach selber war, er war jedenfalls der Schreiber, der wusste schon, wie man musikalisch Party feiert. Und wenn es tatsächlich der junge Bach mit seinen 22, 23 Jahren gewesen ist, der parallel den lieben langen Tag über die größten Geheimnisse von Harmonien, Fugenthemen, Choralbearbeitung nachdenkt, würde dieses Stück zeigen, also feiern konnte er auch und dann wusste er auch, dass er da musikalisch vielleicht ein anderes Register ziehen muss.
MDR Classic.